Ja, wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 16, und wir hatten so bis ziemlich mittendrin gemacht. Wir hatten gelesen bis 22, wenn ich mich recht erinnere. Wir wollen aber wegen dem Zusammenhang ab 16,16 lesen. Paulus ist unterwegs jetzt mit Silas. Er hat sich von Barnabas getrennt wegen der Auseinandersetzung um die Frage, ob nun Markus mitdürfte oder nicht. Barnabas wollte Markus mitnehmen, Paulus nicht. Und dann sind sie getrennte Wege weitergezogen. Und Paulus ist jetzt auf seine zweite Reise in Kleinasien, Mazedonien. Und da kommt er nach Philippi, die schon zum Römischen Reich gehört, eine römische Kolonie. Und wir sehen, wie er zu Lydia und sicherlich viele andere Frauen geführt wird und wie viele dieser Frauen sich dann bekehren. Und dann lesen wir ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagergeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihren Wahrsagen. Und die folgte Paulus und uns, das heißt Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, musste auch dabei gewesen sein, die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Anscheinend kann Paulus für eigene Zeit mit dieser Situation umgehen. In Vers 18 ist eine Diskrepanz dazwischen die übliche Übersetzung in Deutsch und die Übersetzung aus dem King James, ganz besonders die Luther-Übersetzung. Und ich denke, dass diese Stelle wichtig ist, weil sie ein Stück Paulus Charakter und sein Handeln in der Situation widerspiegelt. Wir hatten gesehen, dass Paulus unheimlich mutig war. Wir haben seine Charaktereigenschaften gesehen in den ersten 15, 16 Verse. Und ich meine, dass auch hier seine Haltung, die ich meine geistlich ist und nicht ungeistlich, wie es hier vielleicht angedeutet wird in der deutschen Übersetzung. In Vers 18 steht: Das tat sie viele Tage lang. Die hat genervt. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach. Steht in Luther, in der Elbefelder ist es ähnlich. Die englische Übersetzung, die ich meine an dieser Stelle etwas genauer ist, lässt es offen, ob Paulus aufgebracht war oder nicht. Das Wort hier aufgebracht im Griechischen ist diaponeo. Und diaponeo bedeutet eben nicht aufgebracht, sondern besorgt oder betroffen, was ja die ganze Situation verändern würde. Und ich meine, dass dies auch stimmt. Diaponeo bedeutet besorgt, betroffen, mit Trauer betroffen. Wenn ich den Zusammenhang sehe und sein Verhalten in diesem Kapitel, sein Handeln, seine Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft bis hin zum Gefängnis, würde ich sagen, dass er nicht genervt war. Der war gut drauf geistlich. Der hatte eine vorbildliche Haltung. Der hat geistlich gedacht und sich geistlich entschieden und nicht fleischlich. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass er aufgebracht war oder so, steht sowieso nicht im Urtext. Natürlich, wir haben immer wieder diese verbindende Wörter, egal in welche Sprache. Wenn man den Urtext liest, dann holpert es, dann fehlen einfach aus dem Hebräischen und aus dem Griechischen diese Wörter, die dazugefügt werden. Wer eine konkordante Übersetzung hat, sieht eigentlich das, was im Urtext drin ist, wortwörtlich steht fett geschrieben und das andere ganz dünn, weil es dazu, also es steht nicht so aufgebracht, sondern was da steht, ist: Paulus aber betroffen wandte sich um und sprach zu dem Geist. Und ich finde das unheimlich interessant. Paulus hat Mitleid und Mitempfinden. Er hat eine Haltung der Barmherzigkeit gegenüber dieser Frau. Das Wort Gottes sagt uns ja, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen unsichtbaren Mächten oder Mächte im Unsichtbaren. Ich glaube, dass es Paulus Wunsch war, diese arme Frau, der Text bestätigt das auch eigentlich von der Schilderung her, er geht darauf ein, dass sie ja missbraucht wird von diesen Herren. Die sie geschäftlich missbrauchen, Geld aus ihr machen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus aber, betroffen, wandte sich um und sprach zu dem Geist. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ich weiß es nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Aber was ist denn das eigentlich? Also offensichtlich ist es ein Dämon. Wieso bekennt dann ein Dämon, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das macht doch keine Logik. Denn die Bibel sagt uns, jeder, der bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, Jesus Christus Gottes Sohn ist oder dass Jesus von Gott ist, dass er das durch den Heiligen Geist tut. Markus Kapitel 1, Vers 24. Lass uns lesen ab 21 einfach. Markus 1, 21. Und sie gingen hinein nach Kapernaum, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Die Mächte der Finsternis sind Gott untertan, und sie werden auch, wenn Gott das will, gezwungen, einfach Gott als solches zu bekennen. Und hier ist es genauso. Weil ein frommer Geist oder ein Dämon Jesus als Gottes Sohn bekennt, heißt nicht, dass er ein Geist von Gott ist. Wir werden herausgefordert zu unterscheiden anhand des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, wir werden an ihre Frucht erkennen, ob sie von Gott sind. Diese Frau und die Menschen drumherum sind von Fleisch getrieben. Sie sind fleischlich gesinnt. Nicht wie der Apostel Paulus und sein Begleiter Silas. Vers 19. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Hier und auch in den kommenden Versen wird das deutlich, dass diese Männer, wie auch die Beamten und auch das Volk, obwohl sie religiös waren, Menschen sind auch oft im richtigen Sinn religiös, dass sie christlich religiös sind. Aber weil sie religiös sind, heißt es nicht, dass sie aus dem Geist geboren sind. Weil sie Christus bekennen, heißt es nicht, dass sie aus dem Geist geboren sind. Weil sie zu Versammlungen kommen und alles schön finden, heißt es nicht, dass sie aus dem Geist geboren sind. Aus dem Geist geboren, sagt uns Paulus in Römer, Kinder Gottes werden vom Geist Gottes getrieben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Licht dieser Wahrheit Paulus Verhalten sehen. Er hat das, was in und durch diese junge Frau, dieses Mädchen gehasst, aber die junge Frau hat er geliebt. Mit ihr war er barmherzig. Religiöse Menschen aber, auch wenn sie den rechten Glauben haben, auch wenn sie das glauben, was in der Bibel steht, tun religiös, aber in der Motivation ihres Herzens sind sie fleischlich gesinnt. Sie sind nicht vom Geist getrieben, sondern sie sind vom Fleisch getrieben. Religiosität kann auch christlich sein. Es muss nicht buddhistisch, islamisch, hinduistisch oder irgendwas anders. Es kann auch christlich sein. Der religiöse Mensch will gedient werden. Für einen Mensch, der religiös ist, ist Gott Mittel zum Zweck. Gott soll alle meine Gebete, die Gebete, die auf mein Wohlbefinden ausgerichtet sind, erhören. Es geht um mich und es geht gar nicht um Gott. Dann, wenn er das tut, darf er mein Gott sein. Das ist Religiosität. Der Mensch, der so denkt, dessen Grundlage zu seiner Beziehung zu Gott so aussieht, ist nicht aus dem Geist geboren. Dann, Jesus sagt ganz klar, um Leben zu finden, musst du sterben, und zwar dir selbst zu sterben. Das ist die Grundlage des Christentums. Die Herren hier machen Geschäfte mit dieser armen Frau. Religion ist für sie Mittel zum Zweck. Die oberen Beamten handeln genauso. Und das Volk macht mit. Wir dürfen uns da nicht täuschen lassen. Der geistliche Mensch, das wären in dieser Situation, in dieser Geschichte, Paulus und Silas. Paulus hat die Kosten der Nachfolge überschlagen. Er hat sich das überlegt. Bin ich bereit, mein Leben aufzugeben? Bin ich bereit, mir selbst zu sterben? Paulus sagt, dein Wille geschehe, auch wenn ich Schiffbruch, Schläge, Gefängnis und vieles andere erdulden muss. Dein Wille geschehe, du sollst verherrlicht werden, auch wenn es mich persönlich trifft. Und es wird ihn schwer treffen. Er wird im Gefängnis landen. Er sagt, ich bin dein Eigentum. Gebrauche mich für den Bau deines Reiches. Ich gehöre dir und stehe dir zur Verfügung. Mein Leben ist deins. Mach mit mir, was du willst. Nicht mache das, was ich will. Das ist ein gewaltiges Unterschied. Und das unterscheidet ein Mensch, der religiös ist, ein Mensch, der nicht aus dem Geist geboren ist und ein Mensch, der aus dem Geist geboren ist. Deswegen sagt Jesus, an ihre Frucht wird er ihr erkennen, was für ein Geist in ihnen lebt. Ein Geist der Selbstsucht, wo alles an mir gemessen wird, wie es mir geht, was ich haben will, ob es mir passt oder nicht. Paulus, ich meine, wir lesen das jetzt schon die ganze Zeit und werden in den kommenden Wochen, mit Paulus ist es offensichtlich, er lässt sich einfach vom Heiligen Geist führen. Er spricht niemals über seinen eigenen Willen oder seine Pläne, religiös oder nicht religiös. Gut, zurück zum Text. Wir waren bei 19, haben wir 20 gelesen? Bis 22, 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das Innerste des Gefängnisses und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Diese Stelle wird oft missbraucht. Plötzlich geschieht ein Erdbeben und die Gefängnistüren gehen auf, die Ketten fallen ab und sie sind frei. Viele sagen, dass wenn es dir schlecht geht, Gott anbetest, dass die Probleme sich lösen werden. Das ist meiner Ansicht nach Missbrauch des Wortes Gottes. Anbetung ist kein Schlüssel zur Befreiung. Hier werden Paulus und Silas Herzen deutlich. Die Haltung ihres Herzens. Dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht und dein Reich komme. Und weil sie diese Haltung hatten, konnten sie mittendrin vom Herzen im Gefängnis singen. Sie wussten, wir stehen mittendrin in Gottes Wille. Sie wussten zwar nicht, warum sie da waren, noch nicht, aber sie wussten, wir stehen mittendrin in Gottes Wille. Es ist Gottes Wille, dass wir hier im Kerker sitzen, angekettet, gebunden, ferne von Geschwistern. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer war, denn eigentlich hatten sich nur ein paar Frauen bekehrt. Ne? Die Geschwister in Jerusalem wussten nicht darüber Bescheid. Sie hingen da im Gefängnis und sie hingen im Gefängnis, weil sie konsequent waren, weil sie genau das getan hatten, was Gott wollte. Sie lebten im Geist und handelten im Geist und haben die Waffen des Geistes angewandt nach Epheser 6 und haben geboten und jemanden befreit. Eine arme junge Frau, die missbraucht wurde. Und der Lohn war, sie landeten im Gefängnis. Dass sie aber dennoch glaubten, dass es Gottes Wille war und dass sie in Gottes Plan drin waren, mittendrin, und aus diesem Grund Gott angebetet haben, geschah das, was geschehen ist. Anbetung ist kein Trick, um meine persönliche Situation zu verändern. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. An wem denkt denn Paulus zuerst? An sich und seine Freiheit? Das bestätigt das, was ich sage. Paulus ist im Geist. Was hättest du gemacht? Was hättest du diese Schweinehunde, oder? Wir hätten sie noch beim Weglaufen überrumpelt. Wir hätten die noch getreten und verflucht, oder? Paulus überhaupt nicht. Er hatte Mitleid, herzliches Erbarmen mit dem Mädchen und auch mit den Menschen. Das Erste, woran er dachte, war nicht seine persönliche Freiheit, sondern die Erlösung von anderen Menschen. So weit müssen wir kommen, oder? So oft werden wir genervt, gedanklich schon, so angefochten und ja, gegeneinander gestimmt, verstimmt, müsste man sagen. Der geistliche Mensch lässt sich da nicht verführen, er bleibt ruhig, er bleibt positiv. Er lässt sich nicht verbittern heißt das, ne? Ist das richtig, ein deutsches Wort, verbittern? Er bleibt, wie Paulus hier, barmherzig. Wahrheit ist wichtig, Erkenntnisse sind wichtig, aber Barmherzigkeit ist ebenso wichtig. Und wer die Wahrheit erkannt hat, die Wahrheit in Jesus Christus, die Wahrheit ja, die durchsogen ist mit Gnade und Barmherzigkeit, wird auch selber barmherzig sein. Religiöse Menschen sind unbarmherzig. Die bringen andere Menschen unter Druck, sie zwingen. Der Mensch aber, der aus dem Geist geboren ist, er ist barmherzig. Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit von euch. Lass uns mal ein paar Stellen aufschlagen zu Barmherzigkeit. Zacharja 7,9, das ist einer von den kleinen Propheten, ganz am Ende. Auf Deutsch heißt das Zacharja, ne? Und nicht Zachar. Heißt Zacharja, auf Englisch ist es Zacharja. Zacharja 7 und Vers 9. Hoffentlich ist es auch auf Deutsch 9. Der Herr zu Zebaoth sprach, richtet Recht, also Wahrheit und Gerechtigkeit. Und ein jeder erweise sein Bruder Güte und Barmherzigkeit. Kolosser 3, 12. Hier geht es um der alte und der neue Mensch, die Haltung des neuen Menschen. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen, und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, herzliches Erbarmen. Und dann zum Schluss Judas. Judas hat nur ein Kapitel und da in Vers 22 von Judas lesen wir. Wir können ab 20 lesen. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unser Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie, andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch, eine fleischliche Gesinnung. Der geistliche Mensch ist ein Mensch, der Barmherzigkeit übt. Der ist in seine Erkenntnis nicht aufgeblasen. Erkenntnis bläht auf. Es bläht auf und es hört auf. Es ist wie ein Luftballon, den plötzlich, bei dem man den Knoten da löst. zurück zum Text in Apostelgeschichte. Vers 26, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Der Grund ist, weil er mit seinem Leben hätte bezahlen müssen. Gefangenen weg, Kopf ab. Das war die Regel damals. Solche Verantwortung hatten die. Denn er meine, die Gefangenen waren entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Geistliches Leben. Das passiert, wenn man vom Geist getrieben wird, wenn man Gottes Wille sucht, wenn man ihm verherrlicht und bereit ist zu leiden für ihn. Sie sprachen, glaube den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Ich bin sicher, dass sie die Botschaft schon gehört hatten, den Gebeten und die Anbetung. Die konnten das wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Wäre Paulus nicht bereit gewesen zum Leiden, hätten sich, und es waren viele mehr, eigentlich deutet der Text das an, dass es nicht nur ihm und seine Familie, sondern viel mehr waren, die sich bekehrt haben aus dem Gefängnis. Und sie sagten ihnen das Wort des Herrn und allen, die in sein Haus waren. Ich glaube, man muss auch da Silas sehen in den Ganzen. Silas ist so Paulus Jünger und Silas lernt ja auch. Es bekehren sich hier nicht nur Menschen in der Situation, sondern Silas lernt von Paulus. Er lernt selber, wie er sich verhalten muss, wie die Nachfolge aussehen muss. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und erlich sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und hier draus macht man Babytaufe. Hier berufen sich die meisten, die an Kindertaufe glauben. Eine Wahnsinnsgrundlage, oder? Ich meine, dass der Text das schon selber widerspricht, da waren keine Babys bei. Weil es steht, dass sie fragen nach dem Glauben und es steht auch, dass alle glaubten. Und sie sagten ihnen das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Das waren alle Menschen, die in der Lage waren, das Wort Gottes zu verstehen und sich freiwillig zu entscheiden. Und führte sie in sein Haus, Vers 34, und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Dies wäre, wie gesagt, niemals passiert, wenn Paulus nicht bereit gewesen wäre, geistlich zu handeln. Und ich frage mich, wie oft es in meinem Leben so ist, dass andere Menschen nicht so gesegnet werden, wie sie eigentlich gesegnet werden sollen, weil ich fleischlich denke und fleischlich handle. weil ich den Menschen sehe und unbarmherzig bin mit den Menschen, statt das geistliche Problem zu sehen und die Waffen anzuwenden, die Paulus angewandt hat, das Gebet und Anbetung. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen, lass diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, Paulus weiß, wo er barmherzig sein muss und wo er hart sein muss. Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken. Hier ist, glaube ich, ein wichtiges geistliches Prinzip. Und es hat einen evangelistischen Wert, es ist ein Prinzip, das wir in unser persönliches Leben anwenden sollten, damit wir lernen und von Gott geformt werden. Das, was öffentlich getan wird, muss öffentlich in Ordnung gebracht werden. Das, was vor drei oder vier Menschen geschieht, muss vor drei oder vier Menschen wieder in Ordnung gebracht werden. Alles andere ist nur, ja, den Dreck unter den Teppich fegen. Was anderes ist das nicht. Ich habe das öfters erlebt, dass wir als Geschwister Auseinandersetzungen haben miteinander, den einen mit den anderen, und andere sitzen dabei und kriegen das mit. Und nach einiger Zeit, nachdem der Geist Gottes gewirkt hat, geht der eine zum anderen und klärt das und meint, dass es so geklärt ist. Ich meine, das ist nicht ganz geklärt. Das ist schon mal ein Anfang. Aber wenn ich zum Beispiel am Tisch gesessen habe beim Männerfrühstück und habe eine Auseinandersetzung mit Jens und er beschimpft mich und ich beschimpfe ihn, das ist gut und richtig, dass ich das mit ihm kläre. Aber ich muss es auch vor denen klären, die das gehört und mitbekommen haben. Das belastet sie auch. Es kann sein, dass es Situationen gibt, wo die ganze Gemeinde etwas mitbekommen hat. So muss es auf diese Ebene auch in Ordnung gebracht werden. Jesus selber sagt, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird. Hier ist Paulus konsequent, weil er sich diese geistliche Ordnung bewusst ist. Er weiß, dass es eine Auswirkung haben wird in der ganzen Stadt. Wir können als Menschen nicht einfach einander verletzen, einander übergehen und bedrängen und dann meinen, dass es mit irgendeiner Entschuldigung gegenüber ein oder den anderen aus der Welt geschaffen ist. Das ist es nicht. Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern, da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien. Und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu den Lydia, und als sie, und hier wird es deutlich, dass dann am Anfang war es nur Lydia und ihre Freundin, es ist also nicht die Rede von irgendeinem Mann, hier steht aber, und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Hier ist eine Menge passiert über und durch Paulus Haltung im Gefängnis. Da haben eine Menge Leute das mitbekommen und haben sich bekehrt, auch Männer. Den Mut zu haben, uns zur Wahrheit zu stellen, uns zu fügen und zu beugen, Barmherzigkeit zu üben, mutig zu sein, da wo Mut verlangt wird, und Mut ist oft Mut, es hat mit Demut zu tun, Mut zu haben, sich zu fügen und zu beugen und zu bekennen und Dinge in Ordnung zu bringen. Das sind alle Zeichen eines Menschen, der aus dem Geist geboren ist, ein Mensch, der vom Geist getrieben wird, ein Mensch, der eben nicht religiös ist und von sein eigenes Ich getrieben, seine Vorstellung vom Leben, sein bequemes Leben, ein Mensch, der meint, Gott sei da, um ihn zu dienen und seine selbstsüchtige Gebete zu erhören. Gott ist nicht Mittel zum Zweck. Gott ist in Jesus Christus gekommen und für uns gestorben, damit wir das lernen, was er uns gelehrt hat im Vater unser. Und zwar nicht aus irgendeinem Zwang, sondern aus Dankbarkeit heraus für dem, was er für uns getan hat, sagen zu können, egal wie sehr es weh tut, egal wie sehr ich leiden muss. Und davon habe ich gehört, Dilip am Sonntag genug gesagt. Dein Wille geschehe. Dein Name werde verherrlicht. Und dein Reich komme. Daran müssen wir uns prüfen, ob das wirklich so im Herzen ist. Und wenn es nicht so ist, müssen wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir dahin kommen, wo Paulus einmal war. Jesus, wir bitten dich, dass du uns vergibst, wo es oft nur um mich geht und meine Vorstellung, das, was ich mir wünsche, wo wir uns wie kleine Babys verhalten, obwohl wir schon so viele Jahre dir nachfolgen, obwohl die Bekehrung so viele Jahre zurückliegt, beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es uns gut geht oder nicht, Herr. Ich bitte dich, dass du mich vergibst, wo ich so drauf bin, und dass du mir hilfst, so wie Paulus zu sein. Als die Gefängnistüren aufgehen für ihn, denkt er nicht an sich selbst, sondern an den Mann, der dafür sorgen sollte, dass er gebunden bleibt. Derjenige, der ihn unterdrückte. Wir bitten dich, Jesus, dass wir nach Erkenntnis uns ausstrecken, nach der Wahrheit aber, dass wir im Herzen barmherzig bleiben, wie Paulus das war. Da, wo wir durch Situationen, die sich nicht verändern, oft genervt sind, gereizt sind, auch gegenüber Geschwistern, weil das Verhalten oder die Haltung sich nicht ändert, verbittern wir innerlich und denken fleischlich, Herr, hilf du uns, barmherzig zu sein und zu begreifen, wo die Auseinandersetzung eigentlich findet, in der unsichtbaren Welt. Dass wir uns vom Teufel nicht verführen lassen, gegeneinander zu sein. Fleischlich zu denken, zu hassen, Jesus. Den einen zu bevorzugen und den anderen zu benachteiligen, den einen zu sehen und den anderen zu ignorieren. Du bist der Gott, der Herzen erforscht und uns tief in Herzen verändern will. Wir bringen dir unser Herzen und bitten dich, dass du unser Herzen prüfst und uns zeigst, wie unsere Motivation ist, Herr. Denn wir können es selber nicht erkennen. Unsere Herzen sind tiefe, finstere Löcher. Wir bitten dich, dass du mit deinem hellen Licht hineinstrahlst und uns zeigst, wo wir auf falschem Weg sind. Dass du uns reinigst und befreist von uns selbst, dieses hässliche Monster, das uns bestimmen will. Mach du uns frei und fröhlich und schenk du uns ein Leben wie das Leben von Paulus, eben voller Abenteuer, voller Spannung, voller Überraschung. Schenk uns den Glauben, den Paulus hatte. Wir danken dir für Jesus, der das Ziel nie außer Auge gelassen hat, der direkt und geradeaus zum Kreuz gegangen ist, der sich nicht ablenken lassen hat von seinen eigenen Gedanken und Wünsche, von seinen Verlangen, den er hatte als Mensch. Wir danken dir dafür, dass er reingeblieben ist in all dem, was er tat. Und wir danken dir, dass du auch bei uns bist, wie du mit Paulus warst und wie du mit dein Sohn warst, bis ans Ende. Und wir bitten dich, dass du uns Kraft schenkst, dass wir eines Tages, wenn wir vor dir stehen, nicht einen roten Kopf kriegen, sondern dass wir dich hören, wenn du uns sagst, das hast du gut gemacht, mein Sohn, das hast du gut gemacht, meine Tochter. Mach du uns zum Zeugnis deine Kraft und Herrlichkeit und erlöse du uns von dieses vergängliche, verkommene Leib, Herr. Wir bitten das in Jesus' Namen und auch ihm zur Ehre. Amen.